Faisal Kawusi wird kein Rechter sein. Der glaubt einfach nur, es ist fucking funny. Als ob das irgendwas bringen würde, jemanden zu nerven, zu ärgern. Das ist im besten Fall ein Klingelstreich, ja? Das ist aber jemand, der würde halt nicht verstehen, welchen Menschen er da in die Hände spielt.
Herzlich willkommen bei Setup Punchline, Gespräche über Comedy. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast, wo wir in unregelmäßiger Folge Gespräche über Comedy und alles, was irgendwie damit zu tun hat, führen. Ich amüsiere mich ja gerne über solche Sachen, wenn Comedians zum Beispiel sich als ganz harte Typen geben, dass sie trainieren und dann so einen Körperkult betreiben. Und gleichzeitig sind das dann die Leute, die beim kleinsten Gegenwind, bei der kleinsten Kritik irgendwie aufheulen, sich über Cancel Culture und eine Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit beklagen. Ich habe in dem Zusammenhang schon oft den Begriff gebraucht, Comic Fragility, quasi in Anlehnung an White Fragility oder Male Fragility. Allerdings ist das eigentlich gar nicht so zum Lachen und kann auch weitreichende Konsequenzen haben. Das erfährt man zum Beispiel in dem Buch Die letzten Männer des Westens von Tobias Ginsburg. Das Buch ist im vergangenen Jahr erschienen und Tobias hat sich dafür auf die Suche nach Antifeministen, Männerbünden und die, wie es immer Untertitel heißt, Krieger des Patriarchats begeben. Und heute wollen wir eben darüber sprechen, was für eine Rolle dabei Humor und Comedy spielen und spielen können. Es trifft sich sehr gut, dass der Autor von Die letzten Männer des Westens auch anwesend ist. Herzlich willkommen, Tobias Ginsburg.
Bernhard, vielen Dank.
Zuerst eine Sache, die mir beim Lesen deines Buchs immer wieder aufgefallen ist. Du begibst dich ja in die ekelhaftesten Niederungen, triffst auf ekelhafte Typen, Frauenhasser, Faschisten, White Supremacists, Rechtsradikale, Proud Boys und so oder einen Coach. Dann, wenn du dich als stark depressiver Mensch ausgibst, der dir dann noch verspricht, dass sein Seminar dir helfen wird. Also alles in allem, es ist zum Schaudern, aber du findest das im Buch nicht einfach daneben, wie du schreibst, sondern du hast so einen präzisen Blick auf die individuellen Widersprüche in jeder Person. Das heißt, das ist immer auch subtil, immer auch irgendwie ironisch und merkwürdigerweise sehr unterhaltsam. Also ich habe mehrmals laut gelacht, als ich dein Buch gelesen habe und dachte mir dann wieder, ist das eigentlich eine schreckliche Sache? Ist dieser Modus, dieses unterhaltsame, lustige Schreiben, was du da getan hast, ist das die einzige Möglichkeit, über so eine schlimme Sache zu schreiben?
Ja und nein. Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Das erste ist natürlich, was mache ich da eigentlich? Also ich beschäftige mich ja nun seit fast 11 Jahren mit politischem Extremismus, besonders mit Rechtsextremismus, mit Menschenfeindlichkeit. Und das Thema, das ich mir diesmal vorgenommen habe, ist natürlich tonnenschwer. Ne? Also, um es kurz zu machen, irgendwie, wie wirst du ein politischer Männlichkeitswahn, so ein Frauenhass, ein Hass gegen sexuelle Minderheiten benutzt, dass die extreme Rechte in den letzten 10 Jahren so immens wachsen konnte. Dem bin ich so hinterher recherchiert. Und das ist unglaublich schwierig. Und wenn du sowas Leuten verkaufen willst, ja, natürlich denke ich mir, diese Begegnungen und diese Biografien und diese Personen, die ich treffe, das ist so schwer zu ertragen. Natürlich muss ich das auch irgendwie unterhaltsam schreiben. Aber gleichzeitig, im Ernst, es ist ja auch ein bisschen funny. Klar, wenn man von draußen drauf guckt, dann sehen wir eine Gefahr für die Demokratie, für Menschenleben. Wir sehen wirklich eine tödliche Ideologie so. Aber wenn du reingehst, und deswegen gehe ich ja auch rein, ich will hinter diese Drohkulisse gucken, hinter dem, was einem Angst macht und wo man denkt, wir sind hier einem Feind ausgesetzt und wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Ne? Jetzt gerade vermutlich wissen wir das weniger als in den letzten Dekaden überhaupt. Aber in dem Moment, wo man reingeht und guckt, was hinter diesen katastrophal bedrückenden Fassaden sind, dann trifft man halt auf Menschen und dann trifft man auf Widersprüche. Und dann trifft man auch Sachen, die nicht so ganz zusammenpassen, ja. Also wenn dann halt, keine Ahnung, ein Identitärer dir davon erzählt, wie er vom Putsch träumt, vom Tag X, wie er die BRD kaputt machen will mit seinen Freunden im Militär und währenddessen sitzt im Café und es läuft Locomotion von Kylie Minogue und er nickt dazu und freut sich irgendwie und das ist eine Situation, die nicht zusammenpasst. Und das ist halt Normalität, das ist halt Leben. Und dazu kommt halt, dass diese Ideologie ohnehin, und darüber werden wir ja gleich sprechen, diese Ideologie selber kurios ohne Ende ist. Dass da Sachen sind, die nicht so ganz zusammenpassen. Dieser Wunsch nach Stärke und Härte und Brutalität. Ja, so Leute mit so einer Hybris und so einem Wollen, möglichst hart und krass zu sein, klar, das ist natürlich ohnehin in sich schon immer so eine gute Vorlage für einen Joke. Immer dann, wenn es nicht so ganz funktioniert.
Ich habe mich das ständig gefragt. Es ist ja dann eigentlich doch nicht zum Lachen. Also um das kurz mal so, wenn jemand von den Hörern und Hörern das Buch nicht kennt, du zeichnest ja so eine, du begibst dich so auf die Suche nach diesen rechten Männerbünden und fängst ganz klein an bei einer kleinen Gruppe, die sich irgendwie so in einem Art Schullandheim oder kleinen Kongresszentrum, 5 Leute.
Ja, nee, 10 waren es schon. Das war aber ein FDP-Männerrechtsverein, die sogenannten liberalen Männer. Und die liberalen Männer und Besserverdienende treffen sich dann halt einmal im Jahr zu ihrer Klausur. Und weil natürlich so Maskulisten meistens im Internet unterwegs sind, trauen die sich, ne, es kamen nur 10 Leute und das sind halt diese gut und besser. Wieder, was ist das, was die sagen, ist bestürzend. Das sind Leute, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, den bösen Feminismus zu bekämpfen und das böse Progressive in der Gesellschaft, ja. Also ich habe da ja ganz bewusst so einen Einstieg gewählt, wo ich dachte, das ist harmlos und das ist bürgerlich und das ist nicht rechtsextrem. Und wieso können halt auch solche scheinbare Demokraten wie irgendwelche FDP-Mitglieder plötzlich für rechtes Gedankengut sich öffnen? Ne? Aber dann gehst du da hin und dann hast du halt plötzlich 10 sehr gut verdiente FDP-Mitglieder, die sich als die unterdrücktesten Menschen auf der Welt wahrnehmen und in einer Jugendherberge darüber sprechen, wie man sich gegen den Feminismus und die Unterdrückung des Mannes zur Wehr setzen kann. Ist das ernst? Es ist katastrophal ernst. Das sind Leute, die teilweise auch Einfluss haben. So kurios das klingt, aber wenn du diese Menschen selber, dieses, es passt nicht so ganz zusammen. Und gleichzeitig, wenn wir auf so ein Phänomen gucken, dann sehen wir halt irgendwelche Frauen, die auf Twitter und auf Facebook und im Internet von irgendwelchen kuriosen Accounts nonstop angegriffen werden. Und das ist vermutlich so die erste Art und Weise, wie man mit dieser komischen Subkultur in Kontakt tritt. In Realitas. Widersprüche ohne Ende.
Ich meine, das ist ja nur der Anfang, dieser komische FDP-Männerrechtsverein. Aber du ziehst ja im Buch auch eine Linie bis zum ganz groß politisch orchestrierten Antifeminismus. Also eben, du bist dann am Ende in Polen und bei so einer großen Stiftung, wo es richtig mit Millionen und Geldern hantiert wird, um halt irgendwie, oder wenn man jetzt in die USA schaut, gerade vorhin wurde dieses Papier geleakt, dass ja irgendwie der oberste Gerichtshof schon wieder die Abschaffung des Abtreibungsrechts irgendwie vorbereitet. Also das sind ja ganz handfeste Konsequenzen im ganz großen Stil und was halt irgendwie so beginnt mit beim kleinen FDP-Männerrechtsverein, hat dann diese gigantische Entsprechung auf der anderen Seite. Also ich frage mich da immer, glaubst du, es gibt da eine Linie, die wirklich einfach zu ziehen ist, vom einen zum anderen, so eine Art slippery slope, dass du sagst, selbst der Männerrechtsverein, diese lächerlichen FDP-Heinis, diese Liberalen, da ist schon der Kern der Gefahr gepflanzt oder da müssen ja noch einige Hürden übersprungen werden, bis wir zu so einer Politik kommen, wie sie in Polen, wie sie in den USA oder so gemacht wird. Wie siehst du die Entwicklung?
Voll. Ist natürlich eine Unverhältnismäßigkeit, aber das Interessante ist, wenn wir uns historisch Angriffe gegen die Demokratie, gegen die offene Gesellschaft angucken, immer irgendwelche Autokraten, Diktatoren, Faschisten. Am Anfang der Kampagnen ist immer dieses Beschwören von die harten Männer greifen jetzt nach der Macht. Wir haben keinen Platz mehr für die Verweiblichung der Gesellschaft und wir kämpfen jetzt als erstes gegen Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten. Das steht ganz oft am Anfang. Und ich habe mich gefragt, warum ist das überhaupt so? Ja, so mit Verlaub. Denk jetzt mal bitte an Putin. Seit 2012 ist Putin quasi offen rechtsextrem. Was passierte 2012? Er hält seine Rede, erklärt, Russland hat eine Vormachtstellung auf der Welt. Und als allererstes gibt es die Gesetze gegen homosexuelle Propaganda. Damit ist gemeint, in der Öffentlichkeit ist Homosexualität nicht mehr auszuüben. Er lässt die feministische Punkband Pussy Riot verhaften. Er macht die Grenzen zu und bekämpft Feminismus und alles, was irgendwie zur LGBTQ-Community gehört. Wir brauchen wieder Härte. Ja, ich könnte jetzt auch über Xi Jinping in China reden oder über Donald Trump oder Bolsonaro in Brasilien oder über Polen, Ungarn oder. Es ist ganz oft, fast schon in der Regel so. Das bedeutet nicht, dass irgendwelche Antifeministen oder irgendwelche Edgelords, über die wir gleich sprechen werden, ja, irgendwelche Typen, die sich über Schwule lustig machen, die gegen den Feminismus oder gegen Frauen rühren, dass die automatisch Faschisten oder Antidemokraten wären. Aber aus gekränkten Männern, also vor allem Männer, Leute, die glauben, dass irgendwie progressive Bewegungen, Diversität, Schwulenrechte, Frauenrechte, Emanzipation, dass das ihnen irgendwas wegnehmen könnte, das sind Leute, die sich sehr, sehr leicht mobilisieren lassen. Ja, aus gekränkten Männern werden leicht auch Krieger. Du musst ihnen halt nur erklären, hey, all das, was du gerade fühlst, dass dir deine Privilegien genommen werden, dass du unterdrückt wirst von einer Gesellschaft, die nicht mehr den weißen, heterosexuellen Mann bevorzugt. Das ist ein Narrativ, das ist so intim. Da sprichst du etwas bei diesen Leuten an. Und wenn du ihnen sagst, das stimmt, und du musst dich jetzt gegen das Progressive aufstellen, du musst dagegen vorgehen und nicht nur gegen den Feminismus, sondern auch eben gegen Diversität, LGBTQ, was weiß ich, vielleicht auch religiöse Emanzipation, plötzlich lässt sich was aus diesen Menschen machen. Und das war ja das Spannende, ne? Also so Männerrechtler, Maskulisten, die so Typen, die glauben, der Feminismus will ihnen Böses, unterdrückt sie oder wir würden in einem Matriarchat leben, die sind scheiße alt. Die gibt es, solange es Feminismus gibt, ja? Also 1902 schreibt so eine ganz tolle feministische Autorin, so eine große, die Grande Dame des deutschen Feminismus, Hedwig Dohm, die schreibt ein Buch, das heißt Die Antifeministen. Da schreibt sie schon 1902 von den Herrenrechtlern. Die genau die gleichen Argumente haben wie heute. Ja, also auch damals sagten sie, jetzt geht's aber zu weit. So, was, die wollen jetzt wählen? Also ich habe ja nichts gegen die Frauenemanzipation an sich, aber wählen, das ist doch zu viel. Immer genau der gleiche Duktus, die gleichen Argumente seit einer der wenigen Konstanten in der Geschichte von Feminismus. Es ist insane. Das heißt, die gab es schon immer. Und da Antifeminismus und sowas hat erstmal überhaupt keine politische Heimat, aber er legt dann halt eine nahe. Ja, auch historisch waren diese Leute dann relativ schnell offen für völkische Bewegungen, faschistische Bewegungen, für Antidemokratie, weil sie darum fürchteten, dass ihnen was weggenommen wird. Und das hast du halt sowohl bei den Typen, die halt glauben, ich bin das wahre Opfer und muss jetzt wieder stark werden. Das hast du halt aber auch genau bei diesen Typen, die dann halt sagen, so jetzt denk mal so an den Gangster-Rapper-Kollega oder Björn Höcke von der AfD. Wir müssen wieder harte Männer werden, wir müssen wieder Krieger werden, wir müssen wieder zu irgendeinem Urzustand zurück, wo Männer morgens Kerosin saufen und einen Grizzlybären fressen und ein feindliches Bataillon erlegen. Wenn du diese Vorstellung von Männlichkeit hast und du musst kämpfen, ja natürlich, dann ist dir natürlich auch all dieses Sozialprogressive ein Dorn im Auge. Und auch dann lässt sich halt relativ schnell eine politische Schlussfolgerung ziehen.
Das ja übrigens jetzt auch mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine war ja auch im Feuilleton immer wieder so zu lesen. Also wurde dieser ganz merkwürdige Zusammenhang hergestellt. Na, da habt ihr's mal, ihr woken Linken. Das kommt raus, wenn man irgendwie nur noch, ich übertreibe jetzt, gepunktete Socken und sich einen Dutt macht und Diversität schreit, dann gibt's halt einen Krieg. Und was machen wir jetzt? Also so dieses ganz, ganz Merkwürdige, das ist ja nicht nur jetzt was in der AfD irgendwie als Meinung verbreitet wird. Das sind ja Artikel, die stehen in der FAZ, die stehen in der NZZ, okay, in der NZZ sowieso. Also ja. Plötzlich so ganz, also es ist nichts, was sich irgendwie an den radikalen Rändern abspielt, sondern diese Geisteshaltung, der begegnet man ja auch an ganz unverdächtigen Orten.
Voll, nebenbei, das musst du deinen Zuhörern und Zuhörerinnen, wir sind woke as fuck, musst du denen auch sagen, das mit den gepunkteten Socken, das stand in einem Spiegel-Kommentar. Wir können uns nicht gegen Putin wehren, weil die verweichlichten deutschen Männer, die sind beschäftigt mit ihren bunten Socken und Care-Arbeit. Und deswegen müssen wir wieder hart werden.
Genau, das ist dieses neue Buch von Tobias Haberl, das ist ein anderes Thema, aber es geht ja heute um dein Buch und das sehr viel analytischer angeht, diesen ganzen Zusammenhang und eben nicht sagt, Achtung vor dem Backlash. Das Buch von Tobi Haberl hat ja so ein bisschen, was ich gelesen habe, eher so diese Haltung, wir müssen diese gekränkten Männer ernst nehmen und ihnen wieder die Hand reichen, du sagst ja, du setzt dich ja nicht dafür ein, du benennst, warum das problematisch ist. Du machst eigentlich ja genau das Gegenteil.
Ja, natürlich, weil es doch erstmal idiotisch ist. Das war doch bei den besorgten Bürgern von Pegida genauso. Bevor wir wissen, wer ist das überhaupt, sagen wir, die sind aber irgendwie gefährlich. Sollten wir ihnen nicht die Hand reichen? Was wir interessanterweise nicht machen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn es sich um Migranten handelt, die antidemokratisch sind, aber bei, nein, das ist natürlich idiotisch. Erstmal müssen wir natürlich wissen, worüber sprechen wir eigentlich, klar. Probleme ernst nehmen, ja, bitte sehr, klar, aber das funktioniert nicht, wenn wir nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Der Backlash kommt ja nicht von irgendwoher. Also, wir waren jetzt schon bei Putin, dass es in den letzten 10 Jahren so groß wurde. Mit diesem antifeministischen Backlash und mit dieser Sehnsucht nach Hypermaskulität, ne? Wir haben also Hypertrophie und wir haben fette Brustmuskulatur und diese Politisierung davon, das war ja eine richtige politische Kampagne. Das kam ja nicht aus dem Nichts. Sicher, sowas schwebt immer irgendwie in der Gesellschaft rum, aber dass es so groß wurde. Und das hat auch mit Geld zu tun und mit politisch gesteuerten Ideen. Da war Putin eine ganz, ganz wichtige Person. Du hast es gerade erzählt, ich war dann ja auch in Polen bei so einem klerikal-faschistischen Netzwerk, die sich für solche Sachen einsetzen. Ich war bei neurechten Netzwerken in Deutschland unterwegs. Es geht von Klerikalfaschisten aus, es geht von Neurechten aus. Da wurden wirklich diese Ideen sehr bewusst gepusht, weil du eben damit auch die bürgerlichen Leute bekommen kannst. Wenn ich als Rechtsextremer sage, Leute, ich hasse die Juden, wollt ihr mitmachen, habe ich nach 1945 ein Problem. Da kriege ich nicht so viele Leute dazu. Wenn ich aber sage, diese Boko Haram, diese verweichlichten Snowflakes und diese nervigen Feministinnen, da muss man doch mal was machen. Dann pumpen wir Kollegen und nehmen die Fackel in die Hand. Und die zweite große Kampagne, und das war dann tatsächlich in den USA. Also dieser ganze Wahlkampf vor Trump und das, was so 2014 losging, auch das war gesteuert. Und auch da standen halt wirklich politische Akteure mit unglaublich viel Geld dahinter.
Das ist das Kapitel aus dem Buch, wo du in den USA bist. Das ist leider nur kurz, weil dir dann eben, wie du ja schreibst, dann kam ja eben Corona dazwischen. Darüber wollte ich eben gesondert mit dir sprechen, weil es da eben auch um die Themen Humor und Comedy, lustige Internet-Memes und so weiter, Figuren wie Milo Yiannopoulos, Steve Bannon und so geht. Und gut, dass du es eben ansprichst. Und genau in dieser Linie zwischen den FDP-Liberalen, die in Anführungszeichen liberalen Männer, bis hin zur, wie hast du es genannt, klerikal-faschistischen Stiftung. Welche Rolle spielt denn jetzt der Humor in diesem Kontext? Also, oder mal anders gefragt, was ist denn dann eigentlich schlimm an einem Comedian, der jetzt, sagen wir mal, einen transphoben Witz macht? Was ist denn schlimm an einem rassistischen Meme auf Instagram, wo doch eigentlich jeder normale Mensch sieht, ah, das sind ja Dinge, ja, blenden wir aus, weil das ist Schwachsinn?
Das ist eine schwierige Frage, die du mir stellst, weil ich ja beruflich Kanalisationsarbeiter bin. Ich laufe durch den ideologischen Dreck. Das heißt, wenn ich irgendein rassistisches Meme sehe, denke ich mir so, oh ja, schau mal. Vielleicht kann ich das einordnen, vielleicht auch nicht, aber es tut mir ja schon nicht mehr weh. Ich habe so eine Hornhaut auf der Seele bekommen. Also ich versuche jetzt dementsprechend nicht darüber zu reden, inwieweit das jemanden irgendwie verletzen kann, wenn was Rassistisches gesagt wird. Ich glaube, einfach die Ebene, über die ich so schlecht reden kann, nicht? Ich bin Antisemitismus, Rassismus und Sexismus gewohnt. Ich frühstücke den Scheiß. Ich glaube, das Interessante ist halt aber, dass man über Humor und Kunst wahnsinnig viele Werte vermitteln kann. Das sage ich erstmal ohne jede Wertung. Satire und Comedy und Kabarett sind schon historisch so ein immens wichtiges Mittel für zur politischen Agitierung gewesen. Schon immer. Und wir haben historisch irgendwie immer so das Gefühl, ja, und das ist grundsätzlich links. Das ist so ein Gefühl, das wir haben. Ja, keine Ahnung, Karneval, das gibt's, weil die napoleonischen Truppen in Deutschland rummarschieren und wir machen uns drüber lustig. So, ne, also diese Idee irgendwie. Wir kämpfen gegen die da oben und das können wir mit Comedy machen. Das ist natürlich Quatsch. Comedy geht auch in rechtsextrem oder in rechts oder in menschenverachtend. Weil wir erstmal das Gefühl haben, hier wird etwas gesagt, was man sonst nicht sagen kann. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, wir haben doch in Deutschland immer diese grässliche Diskussion. Ja, keine Ahnung, da kommt eine Lisa Eckhart und macht voll den hilarious Witz über Juden. Haha, die sind reich und sind Vergewaltiger. Oder guter deutscher Humor eben. Großdeutscher Humor, sie kommt aus Österreich. Und dann sagt jemand, das ist antisemitisch. Und dann wird der arme tote Kurt Tucholsky zitiert mit Satire darf alles. Dass Tucholsky in diesem Text nebenbei voll über linke Satire spricht, drauf geschießen. Ne? Also ihm geht es ja darum, man kann damit die Welt besser machen. Egal.
Der Text, aus dem dieses Zitat, was darf die Satire alles, das ist ja quasi die Schlusspointe dieses Textes. Dieser Text ist ja nicht mal lang, aber das ist ein kurzer Tucholsky-Text und Tucholsky ist ein sehr, sehr lesbarer Autor. Aber nicht mal diese, alles, was verwendet wird in irgendwelchen Debatten, ist dann dieser eine Satz und der soll alles rechtfertigen. Dass aber ja Tucholsky in diesem Text genau diese,
ja.
Okay, brauchen wir nicht.
Insane, reden. Oder? Es ist so krass.
Alles, was dann gebraucht wird, ist dieser einzelne Satz. Diesen Satz, den man aus dem Zusammenhang gerissen hat, bei Tucholsky beklagt man sich dann, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Mhm. Und das ist echt immer eine merkwürdige Sache irgendwie, weil bei Lisa Eckert zum Beispiel, die sagt, die verhält sich ja zu diesen Debatten eigentlich gar nicht, sondern es streiten dann andere Leute. Und ich habe immer den Eindruck, dass manche so eine echte Wut des Verstehens haben. Die wollen dann was reinlesen in solche Dinge, wo vielleicht manchmal gar nicht mehr dahinter steckt. Also ich erkenne da zum Beispiel auch wenig irgendwie subversives Potenzial bei ihr. Aber ich kann natürlich denken, ja, das macht sich ja über das und kritisiert die Boko Haram übrigens ja sowieso wieder. Das ist, letztens habe ich erst gelesen, wo jemand gesagt hat, der tief feministische und humanistische Kern von Lisa Eckert erschließt sich halt erst, wenn man ein bisschen nachdenkt. Ich weiß nicht, aber sorry, du warst noch nicht fertig mit deinem Gedanken.
Genau, also sozusagen Satire darf alles sicherlich und dann können sich halt Horst Mahler und Beate Zschäpe funny Jokes erzählen und Satire darf das. Und theoretischerweise, klar, darf Satire das. Natürlich darf Comedy alles. Kritik aber auch, ne, wenn wir in dieser Logik bleiben. Und dann heißt es halt Spiegel vorhalten. Also man kann alles natürlich legitimieren, ja. Jetzt gerade gab es doch, ich habe diesen Menschen neu kennengelernt über diesen Komiker Faisal Kavusi, gab es so einen Mini-Shitstorm. Ich gehe auf seine Webseite, wir gucken, wer das ist. Seine Tour heißt politisch inkorrekt. Und du siehst ihn halt auf dem Boden liegen, wie er George Floyd nachstellt, ja. Wie George Floyd ermordet wird. Das ist der Joke. Was für ein geiler Joke. Ja. George Floyd ist tot und Faisal ist voll politisch inkorrekt. Buhaha, Satire darf alles. Mazel Tov. So, gut. Also das ist halt einfach nur erstmal so das Verständnis. Du kannst natürlich damit politisch was erreichen und natürlich schaffen die Leute etwas damit. Nämlich, sie schaffen es, dass unsagbare Sachen, widerliche Sachen gesagt werden können. Ich kann also doch rassistische Witze machen, antisemitische Witze machen, Leute beleidigen, weil es ist ja in Anführungszeichen nur Humor. Und das ist erstmal das wertfrei. Das ist etwas, was benutzt werden kann und damit lässt sich auch politisch etwas erreichen. Und hier, was wir in Amerika gesehen haben, mit dem, was ich dann im Buch diese kicherfaschistische Bewegung nenne, mit Memes, mit Internetkultur, mit von Bannon und Breitbart News, diesem rechtsradikalen, des amerikanischen Magazin geförderten Edgelords, da sehen wir auch, was das für eine politische Heftigkeit bekommen kann.
Da ist übrigens, daher stammt auch meine absolute Lieblingsstelle aus deinem Buch, weil die so unglaublich gut in drei Sätzen fasst, worüber in Deutschland, jede Woche ist ja so ein anderer Fall. Einmal ist es Faisal Kavusi, dann Luke Mockridge, dann kommt wieder Lisa Eckert, dann kommt wieder Dieter Nuhr dran. Also es ist ja wirklich einfach ermüdend. Und diese Stelle im Buch, ich will sie auch kurz vorlesen, weil die das so gut fasst, einfach was eigentlich das Problematische dran ist. Und zwar heißt es da, du bist in den USA auf der Straight Pride Parade, wogegen, also man, ja, was soll man noch groß erklären, was natürlich eine Reaktion ist.
Die Idee ist folgende. Und das ist schon eben dieses Halbironische, dieses Halbwitzige, ne? Wenn die LGBT-Community Pride-Parades haben dürfen, dann müssen wir, die wirklich unterdrückte Mehrheit, die weißen Männer, die heterosexuellen Männer, brauchen auch unsere Straight-Pride-Parade. Und ist das ironisch gemeint? Ja, also sie lachen viel, aber sie meinen es schon ehrlich. Und das ist so dieser, so ein halbironischer Zugang irgendwie, mit dem man in der Öffentlichkeit auftritt.
Genau das ist die Stelle, die ich ja meine, wo du eigentlich sagst du genau das. So, jetzt zitiere ich, zumal doch niemand mehr unterdrückt werde als der heterosexuelle Mann. Manche der Demonstrierenden glauben das wirklich. Andere finden das einfach nur lustig. Und viele, so auch Jaden und Josh, glauben das wirklich und finden es unglaublich lustig. Jaden und Josh, muss man dazu sagen, das sind zwei so dieser Leute, die halt zwei der Demonstrierenden auf dieser Straight Pride Parade, mit denen du da ins Gespräch kommst. Und es gibt genau diese zwei Gruppen und eine kleine Schnittmenge. Manche finden es lustig, manche finden das ernst und es gibt eben eine Schnittmenge, wo beides einfach zutrifft. Du beschreibst quasi diese drei Gruppen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mit Comedians oder Leuten über Comedy und so rede, dann treffe ich oft Leute aus der Ich-find's-lustig-Fraktion. Hauptsache funny. Funny ist funny, sagen Comedians dann gerne. Und die Funny-ist-funny-Fraktion, die das ja kapiert und weiß, die dann streng den Inhalt von dem Joke trennen kann, die ist ja nicht das Problem. Die Frage ist halt nur, es ist wieder so ein Kontinuum. Es gibt eben nicht die Grenze, die übersprungen wird, sondern es gibt dann eben viele Leute, die finden es schon lustig, aber die finden es halt schon auch lustig, weil es ja doch stimmt mit den Frauen und so. Und dass wir da alle eigentlich jetzt als heterosexuelle weiße Männer ja doch eigentlich schon ziemlich unterdrückt sind.
Ja, ich meine, es ist ja auch wichtig, erstmal festzustellen, dass transgressive Witze natürlich lustig sind. Dass wir dann halt aus Schock lachen. Es gibt so viele auch Stand-Up-Comedians, die darauf basiert haben, die auch einfach toll sind oder die ich... Zumindest als ich jung war, da findet man das ja besonders geil. Plötzlich wird was gesagt, was doch nicht geht. Keine Ahnung, so Bill Hicks oder so etwas. Plötzlich wird ungebändigter Hass zu einer Punchline und du musst lachen. Das funktioniert halt. Und klar, oftmals ist es dann schwer irgendwie zu differenzieren. Ist es nur funny oder ist da eine Absicht dahinter? Und jetzt kommt eine zweite Ebene und das ist, glaube ich, die des Internets. Dass im Internet Ironie nicht zu lesen ist. Ich glaube, 60% aller Twitter-Debatten funktionieren ja deswegen, weil man nicht den Tonfall gehört hat oder weil das war ein Joke und der wird dann missverstanden und dann hast du halt Internetlogik und alles ist ganz fürchterlich. Aber daraus lässt sich halt eben auch Kapital schlagen und sehr viel von dieser Kampagne, die 2014 losging und mit transgressiven, ekelhaften, schwulenfeindlichen, rassistischen, sexistischen Witzen hantiert hat, die war so ein bisschen darauf ausgelegt. Ist das eigentlich lustig gemeint? Oder ist das eine politische Aussage gerade?
Im Buch benutzt er eine schöne Formulierung, nämlich Kicherfaschismus. Kannst du kurz sagen, was du damit eigentlich meinst?
Es gibt im Internet diese ganz düsteren Ecken und Orte. Vielleicht ganz besonders hervorzuheben, sind das so Imageboards wie 4chan, 8chan, jetzt 8kun. In Deutschland das Äquivalent Kohlchan oder Krautchan. Mittlerweile auch ganz viel auf diesem, auf irgendwelchen Discord-Channels oder so. Da finden sich halt Orte, wo vor allem zuvorderst junge Männer, nicht ausschließlich, um Gottes Willen, aber vor allem irgendwie junge Männer oder auch Männer, die geistig irgendwie noch so 15 sind, sich austauschen. Das sind nicht unbedingt Orte, die immer politisch waren, sie waren schon immer so ein bisschen eklig. Orte, wo du halt wirklich alles rauslassen kannst. Den ekelhaftesten Witz, was natürlich einen Reiz hat, ne? Gerade für irgendeinen 15-jährigen Typen, da kommt der Begriff her, ne? Diese Edgelords, also die glauben, dass sie unglaublich edgy sind, unglaublich offensiv und anstößig mit dem, was sie tun. Und hier wird natürlich ganz viel gespielt mit den Sachen, die man nicht sagen darf. Das bedeutet, keine Ahnung, zum guten Ton gehörte es natürlich dann halt irgendwelche Witze über Genozid und Mord zu machen, die ekelhaftesten Bilder zu posten, die man finden kann und sich dazu irgendwie möglichst funny und respektlos zu äußern. Diese Orte gab es. Ich sage nicht, dass diese Orte unpolitisch waren, aber größtenteils glaube ich tatsächlich, das war einfach ganz natürlich die Möglichkeit, Dampf abzulassen, zu kichern über das Ekligste, was man finden kann. Und ich meine, Witze über das Unerträgliche zu machen, ist natürlich auch menschlich, ne? Warum du mich am Anfang fragen musstest, warum ist dein Buch eigentlich unterhaltsam, wenn du über so schreckliche Sachen sprichst? Klar, ich muss ja auch irgendwie damit klarkommen. Und dann kam das Jahr 2014. Und wir hatten Steve Bannon, diesen Einflüsterer von Trump und damals Chefredakteur der rechtsextremen Plattform Breitbart, der aufspringen wollte auf diesen internationalen Rechtsruck. Und es gab zu dem Zeitpunkt das nennt sich Gamergate. Bei deinen Zuhörerschaft wird es jetzt so sein, dass die Hälfte das nicht mehr hören können und die andere Hälfte hat noch nie was davon gehört. Um es kurz zu machen, war das so eine komische, sexistische Kampagne von wütenden Computerspielfans gegen zwei feministische Frauen. Das eine war so eine Videospielredakteurin, die sich versucht hat, feministische Kritik an Computerspielen zu äußern. Das andere war eine Computerspielentwicklerin, gegen die ein völlig idiotischer Shitstorm lief. Aber der war immens, dieser Shitstorm. Und sehr, sehr wütend. Und der fand halt eben auch auf diesen Plattformen statt. Bannon hat das mitbekommen und Bannon hat, und das ist nichts, was ich herausfinden musste, das ist etwas, womit er prahlt. Also er sagt, ich habe das gemacht und ich bin ein Genie, ich bin brillant, das war Monster Power. Die habe ich angezapft. Monster Power sagt er wirklich. Er hat gesehen, hier ist also ein Potenzial von wütenden, gekränkten, oftmals auch irgendwie einsamen oder von der Gesellschaft isolierten Jungs mit ein bisschen Geld, mit viel Zeit. Diese Wut, daraus kann ich politisches Kapital schlagen. Und er gab einen Millionenbetrag aus, um auf diese sogenannte Gamergate-Kampagne Öl zu schütten. Und das tat er dann, also sie stellten halt Leute an und unter anderem den rechtsextremen Hetzer Milo Yiannopoulos. Und plötzlich wurde das politisch. Plötzlich gab es das Narrativ, hey, die Feministinnen versuchen uns die Kultur kaputt zu machen, wir müssen uns wehren. Und jetzt kommt halt verschiedene Sachen zusammen. Zum einen eben Internetkultur, wo wirklich Leute einfach versuchen, möglichst hart und bösartig irgendwie gegen die Mehrheitsgesellschaft, zu der Feminismus ja auch irgendwie zählt und das Sozialprogressive. Und zum anderen eben Rechtsextreme, die da das jetzt beschleunigen. Und das explodierte. Von 2014 an, also erstmal das Skurrile unter Gamergate, dahinter fanden sich plötzlich auch irgendwelche wirkliche Faschos. Ja? Also Clan-Member und Neonazi-Gruppierungen unterstützten diesen Hashtag. Vergewaltigungsdrohungen wurden in die Welt gelassen, Morddrohungen, es war eine riesige Kampagne. Und plötzlich schossen auf YouTube und auf Twitter und auf Facebook schossen Kanäle und Accounts, deren einziges Ziel war, sich gegen die Social Justice Warrior, also gegen die Gutmenschen zu stellen. Und weil die USA nun mal wichtig sind, war das nicht nur in den USA so, sondern auch in Deutschland. Ja, also in Deutschland war es dann auch die Identitären, die sich auf diesen Zug draufgesetzt haben und natürlich ganz viele Einzelpersonen, die das halt irgendwie cool fanden, weil wir sind transgressiv und vielleicht machen wir ja auch nur Witze. Und das ist das Interessante, wenn du damals die Einträge und Videos gesehen hast, du konntest so schlecht unterscheiden, Moment, ist das jetzt gerade ein Eintrag von einem judenhassenden Frauenfeind oder macht gerade ein 15-Jähriger einen Witz? I'm not so sure. Was aber klar war, alle konnten sie kichern, alle konnten lachen. Man nahm eine Cartoon-Figur, Pepe der Frosch wurde damals von so dem Symbol des Transgressiven, wurde plötzlich zu einem Symbol des Rechtsextremismus. Was natürlich den Nicht-Rechtsextremisten, die den benutzt haben, das gefiel denen auch ganz gut, ne? Wenn ich das jetzt posten kann und sofort regen sich alle auf, ist das ja noch extra geil.
Das ist ja dann eh noch immer die Frage, oder? Dass man ja, jetzt bist du auch wieder hier bei mir im Podcast zu Gast, jetzt sprechen wir darüber und problematisieren das. Dann hat es ja dann doch auch wieder funktioniert, wenn das jetzt so Objekt der normalen Berichterstattung ist. Du hast ja sogar ein Buch drüber geschrieben. Also es ist immer so diese Abwägung einfach. Wenn du gleich von Beginn sagst, sowas geht ja gar nicht, dann trittst du ja wieder auf, eben wie diese linke Boko Haram-Instanz, die ja sonst immer imaginiert wird und du erfüllst dieses Bild. Und wenn du aber nichts sagst, dann ist es ganz schwer. Irgendwann sind wir dann plötzlich im ganz problematischen Gewässern und du hast dich aber Millimeter für Millimeter in so eine Position manövriert, wo es einfach schwierig ist, irgendwie dann wieder was zu sagen. Also es ist so ein ganz, ganz schwieriges Ding irgendwie.
Glaube ich nicht mal. Schau mal, wir machen hier, ja, während unseres Gesprächs machen wir Fehler. Zum Beispiel benutzen wir deren Worte. Wir reden hier von Social Justice Warriors, Gutmenschen und Boko Haram. Drei idiotische Begriffe, die von denen kommen. Klar, natürlich, weil wir müssen irgendwie, wir benutzen deren Sprache. Hashtag Content Note. Zum anderen haben wir über Faisal Kawusi gesprochen, der will das ja. Der will ja, dass man sich drüber aufregt, politisch inkorrekt. Soll man ihm das Geschenk geben? Das ist ein Problem, das wir immer haben. Aber wenn ich sage, dass ein Großteil der Leute, gerade damals, sagen wir mal im Zeitraum von 2014 bis 2018, da wurden von rechtsextremen Bewegungen über diesen scheinbar halbironischen Ton wurden Leute radikalisiert. Weltweit. Extrem und massenhaft. Also man sagt heute tatsächlich, dass Gamergate, diese komische Internetkampagne mit den vielen Jokes und Memes, der Beginn der Alt-Right, also der modernen rechtsextremen Bewegung in den USA war. Ja, also es ist tatsächlich wichtig. Aber was da fehlt, ist sozusagen Aufklärung. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die dort radikalisiert wurden, Das sind dann teilweise halt irgendwelche Kids oder irgendwelche gekränkten Dudes, die ihre Nächte am Computer rumschlagen. Das sind ja keine Leute, die verstehen, ich mache jetzt hier ein, die glauben wirklich, ich mache hier nur ein paar Witzchen. Und ich glaube, wenn man sich etwas oft genug einredet und sagt, ach, Alter, das sind doch nur Jokes, das macht doch nichts mit mir. Was für eine Idiotie. Kunst ist so mächtig. Kunst ist so groß, im Positiven wie im Negativen, ja. Die glauben das halt, natürlich macht das was mit denen, aber die checken es halt nicht. Und ich glaube sozusagen, diesen aufklärerischen Impetus erstmal zu haben und zu erklären, hey, schau mal, so funktioniert Radikalisierung. Das ist etwas, was es damals auch nicht gab. Wir gingen damit vielleicht ein bisschen hilflos um. Wir wussten nicht, was da passiert. Wir wussten damals auch noch nicht, dass Bannon so einen riesigen Geldbetrag reinschickt. Wir haben nur gesehen, ah, okay, jetzt gibt's mal Yiannopoulos und jetzt gibt's irgendwelche anderen YouTube-Channels und noch eine Feminism Cringe Compilation und irgendein schottischer Rechtsextremer macht jetzt Witze über Afrikaner. Und es war sehr, sehr viel, aber schwer einzuordnen. Den Menschen zu erklären, ja, das sind legitime Waffen und das ist sozusagen, die neuen Rechten erklären das ja sogar, ne? Die sagen ja, was sie machen, das nennt man Metapolitik. Sie versuchen, ihre Ideologie in die Köpfe der Leute zu bekommen durch Kunst und Kultur. Nicht direkt über Politik, sondern wir wollen Filme machen, wir wollen Musik machen, wir wollen in den Kinderzimmern stattfinden, wir wollen im Internet stattfinden, auf Twitter, auf Facebook, im Diskurs. Und Comedy ist ein mega Weg dazu. Schau mal, Faisal Kawusi wird kein Rechter sein. Also von allem, was ich weiß, wird er ein Idiot sein. Vermutlich auch ein Arschloch. Bin ich mir sehr sicher. Rassist, nicht überzeugt. Natürlich, das, was er gemacht hat, ist rassistisch. Nö, der glaubt einfach nur, es ist fucking funny. Das ist aber jemand, der würde halt nicht verstehen, welchen Menschen er da in die Hände spielt. Als ob das irgendwas bringen würde, jemanden zu nerven, zu ärgern. Das ist im besten Fall ein Klingelstreich, ja? Das Einzige, was er schafft, ist halt, dass die Art und Weise über den rassistischen Mord an einem Menschen gelacht werden kann. Das ist alles, was er erreicht. Das hilft natürlich einer gewissen ideologischen Haltung.
Ah, genau, jetzt verstehe ich. Du spielst auf sein Tourplakat an, wo er eben George Floyd die Szene nachstellt. Ich dachte jetzt gerade, weil es über Faisal Kawusi kursieren ja gerade mehrere Fälle und die Shitstorms überlagern sich da, aber sehr zu Recht. Ich weiß nicht, ob du den Fall mit seinem schief gelaufenen K.O.-Tropfen-Witz mitgekriegt hast, wo es dann natürlich nicht Rassismus ist, sondern Antifeminismus und Gewaltverherrlichung, also das volle Paket. Ich habe ja auch schon in die Richtung öfter mal geschrieben und was Leute dann häufig sagen, ist halt so, das problematisierst du, das ist doch kein Rechter. Das ist doch nicht problematisch und also mit rechts hat das doch nichts zu tun. Und das hatte ich auch gar nicht geschrieben, aber es ist eben so schwierig, da den Finger drauf zu legen. Faisal Kawusi, in seinen Charakter können wir nicht reinschauen. Wir können ja nur seine Taten, seine Witze beurteilen und da ist halt sehr viel und immer mehr Problematisches dabei. Das ist halt
rassistische, sexistische Menschenverachtung, aber ich möchte mich an dieser Stelle, Faisal, wenn du zuhörst, ich möchte mich bei dir entschuldigen, weil wir reden so viel über dich, aber stattdessen können wir über so viele deiner Kollegen und Kolleginnen auch sprechen. Faisal, du bist nur ein von vielen.
Er ist halt ein einzelner Comedian. Das ist natürlich eigentlich nicht problematisch. Da kritisiert man, da sagt man, ja, ist blöd. Und dann wird nächste Woche die nächste Sau wieder durch das mediale Dorf getrieben. Aber es ist halt so, diese Witze in der Bandbreite, die halt so dieses Ökosystem schaffen, diese ganz, ganz, ganz viel, es ist ja, gibt ja nicht einzelne, oder sag du mir, wenn du es anders siehst, es ist ja nicht der einzelne Comedian das Problem, es gibt halt eine Bandbreite von Comedians, es gibt eine Bandbreite von Internet, also diese breite Internetkultur, es gibt ja ganz, ganz viele Memes, ganz, ganz viele transgressive Jokes und die schaffen schon irgendwie so eine Art Nährboden, die verbreiten so eine Art zu denken und so diese Schablonen und so diese Muster, ja, wo man dann einen problematischen Weg einsteigt.
Klar, sicher. Es gibt einen Begriff aus der Politikwissenschaft, das sogenannte Overton Window, das Overton-Fenster. Das bezeichnet genau das, was in einem gesellschaftlichen Diskurs sagbar ist. Ne, was ist nicht tabuisiert? Mit anderen Worten, können wir uns vorstellen, dass es morgen eine Debatte darüber geht, darf ich meinen Hund heiraten und mit ihm Sex haben? Nee, vermutlich nicht, das haben wir gerade nicht drin. So, das ist Overton Window, das geht von da bis da, meistens politisch von links nach rechts, was kann ich sagen, was nicht. Und Teil der sogenannten neuen rechten Politik. Also was diese Faschisten, die eleganter auftreten, die nicht mehr klar als Nazis zu erkennen sind, was die sich auf die Fahnen geschrieben haben, war eben dieses Fenster, dieses Overton-Window zu vergrößern. Mit anderen Worten, wir sagen extrem transgressive Sachen, machen damit einen riesigen Shitstorm und natürlich werde ich danach so etwas nicht nochmal sagen können, aber wir haben damit das Fenster ein klein bisschen weiter nach rechts verlegt. Das ist eine Theorie oder eine Praxis, mit der sie sich auch geschmückt haben. Und das ist das, was auch wieder Comedy vermag. Wir sagen etwas total Krasses und hoffen, dass damit beim nächsten Mal im normalen Diskurs sich nicht jemand aufregt, wenn ein bisschen was Rassistisches reinkommt. Das ist so die Idee dahinter. Und sicher, bei den meisten, wir reden hier nicht über Individuen, sondern wir reden hier halt eben über diese Bewegung. Aber gleichzeitig ist es so, dass es dann natürlich auch allerhand auch rechtsextreme Aktivisten und Aktivistinnen gab und gibt, die dann tatsächlich selber versucht haben, über Comedy, über Musik, über transgressiven Humor zu arbeiten. Die wichtigste Person, die so von 2014 bis 2018 die Alt-Right vertreten hat im Internet und mit Humor, das war Milo Yiannopoulos. Du hast ihn, glaube ich, schon erwähnt. Milo hielt ich eine Zeit lang tatsächlich für den gefährlichsten Rechtsextremen der Welt. Er war nämlich der einzige Fascho mit Sinn für Humor. Er war funny, ernsthaft. Er war schnell, er war lustig, er war hardcore rassistisch, antisemitisch, homophob, sexistisch zu einem Grad, dass es unglaublich war, also dieser Eckart würde sagen, ha, das ist doch übertrieben, das kann ich doch nicht wirklich so meinen, zu so einem Grad. Er hat es aber tatsächlich so gemeint und das Beste war, er war auch noch schwul und stellte seine Homosexualität nach vorne. Ne, immer wenn man ihm vorwarf, du bist doch Rassist, sagte er, ich habe mehr schwarze Schwänze gelutscht als ihr in eurem ganzen Leben, ich kann gar kein Rassist sein und dann lachten wieder alle. Das ist eine gute Punchline. Der Typ war arschgefährlich, der ging dann halt kaputt, weil er dann halt irgendwann, egal, das können wir überspringen, seine Karriere ist zum Glück zum Ende, aber solche Menschen gab es und sie waren extrem erfolgreich. Oder auch in Deutschland im Buch porträtiere ich einen rechtsextremen Rapper, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe für dieses Buch. Ich gehörte eine Zeit lang zu seiner kleinen rechtsextremen Gang, was anstrengend war. Der hat eine Zeit lang auch auf YouTube einen faschistischen Comedy-Kanal betrieben. So, lustig war da nix, also es war so, das war, tatsächlich auf den ersten Blick sah halt aus wie so jeder zweite richtig schlechte YouTube-Channel. Also er machte funny Pranks und er wollte Linke triggern und er läuft mit Blackface durch die Stadt, solche Sachen. Und ich schwöre dir, wenn man 5 Beispiele nehmen würde, man hätte es vielleicht nicht rausgesehen, nur dass er dann vielleicht ein paar Sachen ein bisschen ernster sagt oder ein paar Sachen ein bisschen öfter sagt. Und weil danach ein paar Links sind zu Seiten, die sehr, sehr, sehr gefährlich sind. Aber das ist halt die Gefahr, ne? Also plötzlich kannst du es halt instrumentalisieren.
Ich war auch sehr erstaunt, Milo Yiannopoulos, der war ja mal sehr präsent und ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass er irgendwie dann so verschwunden ist und in deinem Buch ist er mir wieder begegnet. Und dieses Straight Pride Parade, auf der du da bist, das ist ja so, ja, schon irgendwie schlimm, aber war ja keine ganz große Veranstaltung, oder? Da dann plötzlich Milo Yiannopoulos zu sehen, das hat bei mir so Assoziationen geweckt, wie, weißt du, wenn so abgehalfterte Schlagerstars, die Karriere ist seit 20 Jahren vorbei, aber in den Supermarkt kannst du dann irgendwie noch einweihen. Das ist so das Signal, okay, die Karriere ist ganz unten. Und daran muss ich denken, als Milo Yiannopoulos da aufgetaucht ist und es ist ja, ach, so lustig und das kam trotzdem gut rüber, wie das so funktioniert. Und ich glaube auch, dass viele linke Leute, sage ich jetzt mal, oder progressive Leute einfach, die mit Antifeminismus oder Sexismus nichts am Hut haben, schon immer ein bisschen gut unterhalten waren. Ja, dieser Milo Yiannopoulos, ja, ach Mensch, es ist halt ein Spektakel, der ist so krass dämonisch schlimm, das kapiert doch jeder, aber es ist schon immer lustig, wenn der kommt, es glitzert, Konfetti fliegt, ach, da hast du immer eine gute Zeit und irgendwie was zu lachen. Und das ist, glaube ich, schon auch so eine Falle, in die man sich dann locken lassen kann.
Total. Nee, bei deiner Assoziation liebe ich mit dem abgehaften Schlagerstar bei der Eröffnung vom Baumarkt. Das war es auch so ein bisschen. Also jetzt müsst ihr es vielleicht doch kurz sagen, er hat 2019, nachdem er ein Buchvertrag über $250,000 unterschrieben hatte und er hatte, seine Touren wurden von Hunderttausenden im Internet live angeguckt. Er war wirklich der Star der extremen Rechten. Machte er Aussagen über Pädophilie und dass Sex mit minderjährigen Jungs okay wäre und das war's. Damit war er draußen für die ganze US-amerikanische Rechte, bis auf so ein paar Edgelords, die ihm die Treue hielten, aber der Typ ist zum Glück nicht mehr wichtig. Und jetzt tritt er halt nochmal auf bei der Straight Pride Parade, so als Maskottchen, und da hat er seine ganzen Fans, ne? Und das ist das Krasse, also auch bei den Fans, die ich dort getroffen habe, das waren teilweise Jungs, die wurden eben über diese Kampagnen 2014-18 radikalisiert, das waren teilweise noch irgendwelche Highschool-Schüler, die dabei waren, die dann neben irgendwelchen alten Trumpisten und evangelikalen Wahnsinnigen und irgendwelchen Proud Boy-Schlägertypen, Neonazis, Klan-Member, alle laufen Seite an Seite, Milo hinterher, vielleicht so 500 Leute durch Boston, es war skurril ohne Ende. Ich in deren Mitte als vermeintlich deutscher, faschistischer Reporter. Es war so einfach, sich dort einzuschmuggeln, das ist unglaublich. Einfach deutschen Akzent ein bisschen härter machen und alle haben sie mich geliebt. Und das Krasse war halt, diese Jungs, die ihm hinterherlaufen, ganz viele erklärten noch, der Milo, der ist natürlich so ein Degenerierter und der übertreibt auch. Und das sind ja nur Witze. Und gleichzeitig läuft man da mit irgendwelchen Nazis und reflektiert das nicht. Ne? Also eine kognitive Dissonanz, die ist immens. Und ich war vielleicht 2 Wochen in den USA. Ziemlich genau 2 Wochen. Die ganze Zeit in Boston, wo das stattfand. Und ich traf jeden Tag 1 oder 2 Leute, die ich dort kennengelernt habe. Also bald wollte sich irgendwie quasi die ganze faschistische Subkultur der Boston-Area mit dem seltsamen deutschen Reporter aus Übersee treffen. Und das Krasse war, dass dieses Ironische, dieses Satirische, dieses, wir sind ja nur Antifeministen und deswegen finden wir Trump so toll, weil er jetzt mit dem Mainstream bricht und weil er sich nichts sagen lässt. Ne? Also Trump ist ja quasi so der transgressive Witz als Person. Ne? Und ob man den gewählt hat als Joke oder im Ernst, bin ich mir gar nicht so sicher. Diese Leute sind darüber reingekommen. Aber dann kommt halt so ein Typi, was weiß ich, Mitte 20, kommt mit einer Waffe zum Treffen, zeigt mir erstmal seine Knarre, weil man weiß ja nie. Vielleicht will er mir auch erklären, dass ich jetzt keinen Scheiß erzählen soll. Und dann erklärt er, ja, aber die Zeit der Witze ist jetzt vorbei. Weil, ob Trump wiedergewählt wird, ist das eine, aber wir haben ja offensichtlich nicht unsere Ziele erreicht. Das ist die Logik der extremen Rechten. Und da muss man sich weiter radikalisieren. Irgendwann reicht es nicht, Pepe den Frosch zu posten und Linke zu twittern und Feministinnen zu ärgern und vielleicht lustig-faschistische Judenwitze unter New York Times Artikel zu posten. Vielleicht muss man dann halt irgendwann, wenn man das wirklich glaubt, einen nächsten Schritt machen. Und ich traf sehr viele Leute, die dann halt eben in diesen rechtsextremen Organisationen drin waren, bei denen ging es halt wirklich los mit ein paar üblen kleinen Jokes.
Du sprichst im Buch vom Ende der Ironie oder dass den Faschisten, dass den Kicherfaschisten das Kichern irgendwie vergangen ist. Es ist natürlich kein zwangsläufiger Schritt, aber wie durchlässig ist denn die Grenze zwischen denen, die mit Milo Yiannopoulos mitlaufen und denen, die dann sagen, ich habe jetzt genug mit Memes, ich bewaffne mich jetzt. Es gibt ja Beispiele von irgendwelchen Incels, die du ja auch dann nennst. Oder wer von irgendeinem Fall, wo der seinen Pickup-Truck irgendwie in eine Menschenmenge gesteuert hat, irgendein Frauenhasser. Es gibt diese Fälle ja. Und wie durchlässig ist die Grenze?
Ja, es ist immens. Also schau mal, es ist nicht notwendig. Das Interessante an diesen Jokes ist, es ist ja auch, man probiert sich mal den Schuh anzuziehen. Wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt einen Judenwitz mache? Wie fühlt es sich jetzt an, wenn ich eine Gewaltfantasie gegen eine Frau formuliere? War doch nur ein Joke. Ich habe doch ein Emoji hintergetan. Ich habe doch ein Meme dran geknallt. Und manchen Leuten passt der Schuh nicht und sie hören wieder auf damit nach einer gewissen Zeit. Sie wachsen raus. Sicher. Ist das gut? Nein. Aber wir haben es hier tatsächlich mit Edgelords, mit dem kleinen kicherfaschistischen Experimentieren zu tun. Und dann gibt es die Leute, die bleiben dabei. Und die posten ganz lange nur solche Witze. Und irgendwann passt der Schuh. Und irgendwann, stell dir mal vor, du glaubst das wirklich. Stell dir vor, du glaubst, wir leben in einer politisch korrekten Diktatur, wo man nichts mehr sagen kann. Weil dann kommt der woke Mob, weil dann kommt die linke Gutmenschenregierung und sie verbietet uns, die Meinung zu sagen und sie verweiblicht uns und wir können auch nicht mal, na, wir müssen jetzt gendern, was soll das alles? Stell dir vor, du glaubst das wirklich, was werden dann deine Konsequenzen? Und hier beginnt dann halt plötzlich die Radikalisierung in der Realität. Wie schnell das geht, wie schnell da auch Organisationen bereitstehen, ist verblüffend und bestürzend und erschreckend. Wenn du auf Telegram oder auf Discord oder auf meinetwegen auch auf diesen Imageboards in den falschen Gruppen unterwegs bist und etwas schreibst, du bekommst relativ schnell eine Einladung. Ich meine, das ist ja das, was ich tue mit meiner komischen Arbeit. Das Reinkommen ist brutal einfach und das Rauskommen immens schwierig.
Den Eindruck hatte ich beim Lesen, dass du dich wirklich tragen lassen kannst. Du gehst zu den liberalen Männern, kriegst dort eine Einladung zum nächsten Verein, der einfach ein Ticken radikaler ist, aber eigentlich nicht radikal. Also das kam im Buch wirklich schön raus, dass man so sieht und plötzlich hockst du irgendwie in Polen bei einem schwer, also wirklich mit viel Geld dahinter bei so einer Stiftung. Wer weiß, wäre nicht Corona gekommen, wo du noch gelandet wärst mit dieser Recherche. Du warst dort undercover als faschistischer Journalist für irgendeine faschistische Publikation, hast du dich ausgegeben. Haben die dich jemals gefragt, was aus dem Artikel oder so geworden ist?
Nein, einzig die Gruppierung, die ich auch streichen musste, Revolt Through Tradition, die waren sehr, sehr wütend mit mir. Das sind so Wald- und Wiesen-Nazis. Das sind so kleine Jungs, 2014 wurden die radikalisiert und irgendwann beschlossen sie, das reicht jetzt nicht, jetzt laufen sie mit Maschinengewehre durch die Vororte und machen Wehrsportübungen im Wald und träumen von Demokraten töten. Weil die hatten danach viel Kontakt mit mir. Die wollten nämlich unbedingt, dass ich sie begleite in irgendwelche ostukrainischen Orte mit russischen Separatisten, wo sie Wehrsportübungen machen. Das wäre doch toll, wenn ich da auch mitkommen würde. Deswegen hatten die großes Interesse an mir. Und ich glaube, die haben dann irgendwann verstanden, dass da irgendwas nicht stimmt und kamen auch dahinter, wer ich bin. Die waren nicht glücklich. Aber ansonsten, Amerika ist weit weg und ich glaube, das interessiert die dann so sehr doch nicht.
Das schilderst du dann, dass du diese beiden amerikanischen Jungs, die sind als Pepe der Frosch verkleidet und du sagst so, ist ja auch so sinnbildlich, die werden zu selbst zu dem Meme und du schilderst dein Bedürfnis, ihnen irgendwie dieses Make-up runterzuwaschen, was du dann aber nicht tust, du greifst eben nicht ein und schreibst dann, es ist zu spät, die Verwandlung ist ja längst vollendet. Ist es quasi wirklich so, muss man solche ganze Schichten und riesige Massen an gekränkten Männern abschreiben?
Ich unterscheide hier politisch und persönlich. Politisch kotzt es mich an, wenn es darum geht, dass wir Menschenfeinden, Antidemokraten, Kryptofaschisten und tatsächlichen Faschisten irgendwie die Hände reichen sollen und mal mit ihnen das ordentlich ausdiskutieren. Ne? Komm, wir reden mal und dann kommst du zurück und dann... was haben wir ja schon zu verlieren? Mal gewinnen die Demokraten, mal die Faschisten. Das ist leider eine Haltung, die es immer noch in Deutschland gibt und ich ertrage das nicht. Das darf es nicht sein. Politisch muss es um Prophylaxe gehen. Wir müssen im Vorfeld aufklären. Wir müssen verhindern, dass Menschen in solche Kreise geraten, weil das vergessen wir mal so oft. Die ersten Opfer von so einer Radikalisierung sind die Leute selber. Das sind keine schönen Lebensentwürfe. Klar kannst du happy sein in deinem Hass und zwischen edgy Memes und Wehrsportübung und Gewaltfantasie. Aber du gehst ins Bett mit dem Glauben, du wärst im Krieg. Du stehst auf mit dem Glauben, du wärst im Krieg. Das sind heftig ekelerregende Lebensentwürfe. Und davor sollten wir schon alleine deswegen, ja, dass das halt Menschenleben riskiert, das ist dann der nächste Schritt. Das bedeutet politisch, nein, wir sollten Aufklärung machen, wir sollten Opfern helfen und wir sollten Menschen schützen. Persönlich ist das was anderes. Ich selber finde die Vorstellung, dass man sagt, okay, die Leute sind weg, die sind zu weit weggedriftet, die müssen wir jetzt wegschwimmen lassen. Gerade, du kannst dir nicht vorstellen, bei so Undercover-Shit, wie oft man Mitleid bekommt. Ja? Klar, wenn das jetzt irgendwelche krassen Nazis sind, die, wenn sie wüssten, wer ich bin, da würde ich nicht lebendig rauskommen, so da vielleicht nicht, aber ach, selbst dort, ganz oft so ein ekliges, brutales Mitleid, das dich schüttelt. Es ist halt wichtig, dass wir nicht vergessen, das sind Menschen. Und diese Leute werden über Narrative, durch schöne Welterklärungsmodelle da reingesaugt. Wenn wir merken, dass wir Freunde haben, Gott bewahre Familienmitglieder, Menschen, die uns lieb sind, die sich gerade radikalisieren, meine Güte, tut alles, was ihr könnt, wenn ihr die Kraft habt, ihnen zu helfen. Das ist ein Liebesbeweis. Und da glaube ich schon, schau mal, ich mag es auch nicht, wenn wir über Covidioten und Schwurbler sprechen. Ne? Also das finde ich auch immer zu einfach, weil es sind Leute. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Menschen zurückzuholen, ohne dass du dich selber gefährdest und du hast die Kraft dazu, um Gottes Willen tust. Politisch kann das nicht unsere Priorität sein. Politisch muss es erstmal sein, aufzuklären, zu verhindern, dass gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir doch einmal all diesen Scheiß als Staatsräson hatten, da müsste es doch möglich sein, dass wir eine anständige Aufklärung haben, dass Kids verstehen, Was ist Faschismus? Wie funktioniert Faschismus? Was ist rechte Verschwörungsideologie? Ich schreibe ein Buch darum, dass Antifeminismus, Frauenhass und Schwulenhass ein zentraler Aspekt von Rechtsextremismus ist. Und Leute gucken mich an wie Autos, weil darüber sprechen wir nicht wirklich. Das ist nicht neu. Das müssten wir wissen. Und das tun wir nicht. Und das ist das Gefährliche und das ist das Wichtigste, glaube ich, was wir tun können.
Ein Buch, wo du undercover recherchiert hast, ist dein Foto drauf. Man findet dich online, man sieht dich in Interviews. Ist das nicht gefährlich oder hattest du dich so krass verkleidet, dass das eh keiner checkt?
Als ich mein erstes Buch, da ging es um Reichsbürger und rechte Verschwörungsideologen, die Leute, die jetzt als Querdenker durch die Straßen laufen. Das sind, ich meine, viele von denen sind alte Freunde von mir. Da gab es die große Frage, gebe ich das Buch raus unter Pseudonym? Und ich wollte den Leuten nicht die Freude geben, dass sie jetzt suchen können nach mir, sich überlegen, wer war das eigentlich? Im Gegenteil, ich stelle mich in die Öffentlichkeit, ich halte meine Fresse in jede Kamera, die auch nur ansatzweise an mir interessiert ist. Und die Stärke geben wir diesen Leuten eigentlich nur, wenn wir sie ihnen auch zusprechen. Wenn wir Angst vor ihnen haben. Und das gilt eigentlich nicht für mich, das gilt für uns alle. Je weniger wir uns ängstlich vor diesen Menschen zeigen, desto mehr nehmen wir ihnen auch ihre Kraft.
Vielen Dank, Tobias, dass du heute bei mir warst.
Danke für die Einladung.
Das war Tobias Ginzburg, Regisseur, Dramaturg und Autor zweier Bücher, die im Rowohlt Verlag erschienen sind, nämlich einmal 2018 Die Reise ins Reich. Da hat Tobias über Reichsbürger, Rechtsextremisten und andere Verschwörungstheoretiker geschrieben. Und 2021 das Buch, über das wir heute in dieser Episode auch besonders gesprochen haben, Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Es wirkt immer so ein bisschen angestrengt, wenn man dieses breite Spektrum in den Blick nimmt, weil ich bin ja selber häufig versucht zu sagen, ja, ist doch nur Comedy, lass doch einfach die Kunst in den Blick nehmen, lass doch einfach anschauen, wie Comedians ihre Witze schreiben, wie Sketche konzipiert sind und so weiter. Aber ich finde, man sollte auch nicht den Blick davor verschließen, dass man sich nie zu sicher fühlen kann, als Comedian oder Autor zum Beispiel, auch wenn man keine rassistische Motivation zum Beispiel hat, dass man trotzdem eben das Anliegen von, ja, sagen wir mal, unguten Seiten befördern kann. Ich hoffe, das ist im Gespräch mit Tobias klar geworden. Muss man vielleicht auch gar nicht immer tun, diesen weit entfernten Blickwinkel einzunehmen. Muss man glücklicherweise nicht tun, weil sich ja ein Großteil von Comedy und Stand-up mit anderen Dingen beschäftigt. Aber man kann es ein wenig im Hinterkopf behalten. Vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline – Gespräche über Comedy.